Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und ganz herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Ich bin Rudi Schwarz, bei mir ist wie immer Magister Bernd Trabmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Lieber Rudi, mir geht's ausgezeichnet. Wie geht's dir heute?
Dankeschön, mir geht es gut, obwohl ich gerade wieder einmal viele Verträge abgeschlossen habe, ohne darüber nachzudenken, was ich da eigentlich tue.
Sollte man nicht, aber tatsächlich passiert das, ja?
Tagtäglich. Mhm. Damit sind wir ja auch schon beim Thema der heutigen Folge. Fehler beim Verträge abschließen, die banalsten. Mhm. Also so Verträge, wie ich sie vorhin gerade abgeschlossen habe, wie ich da zu dir ins Studio gekommen bin, von denen reden wir nicht. Aber ja, ich habe gerade zwei Verträge abgeschlossen. Mhm. Ich habe mein Auto in die Kurzparkzone gestellt.
Genau.
Also ich habe einen Vertrag abgeschlossen mit dem Betreiber der Kurzpark-App. Und ich habe einen Vertrag mit der Gemeinde vermutlich abgeschlossen, die Kurzparkzone hier betreibt, die Gebührenpflichtige. Mhm. Von solchen Verträgen reden wir nicht, die wir permanent abschließen. Bei uns geht es ein bisschen ans Eingemachte.
Ja, bei solchen Verträgen hast du in der Regel auch kein großes Fehlerpotenzial. Wobei, ja, dein Fehlerpotenzial könnte sein, du könntest ein falsches Kennzeichen angeben. Ist mir schon passiert und dann habe ich, obwohl ich brav den Parkschein bezahlt habe, trotzdem eine Strafe bekommen, weil ich nicht für mich, sondern für jemanden anderen einen Parkschein gelöst habe.
Du könntest so wie ich aus dem Straßennamen auf die Stadt schließen, in der du stehst und in Korneuburg in der Stockerauer Straße dann in Stockerau einen Kurzparkschein buchen und dich wundern, warum du einen Strafzettel hast.
Aber damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema unserer heutigen Folge, weil es geht ja nicht um die Fehler, die man bei einem Vertrag machen kann, an die man vielleicht denken würde als Laie. Was weiß ich, man vergisst eine Haftung oder Gewährleistung ist nicht ausdrücklich geregelt oder was auch immer. Nein, ganz viele Fehler, die so passieren in der Praxis, sind echt banale Fehler, wo man sich eigentlich auf den Kopf greifen würde und sagt, das darf eigentlich nicht passieren. Aber es passiert in der Praxis schneller mal ein banaler Fehler, viel häufiger als ein wirklich gravierender Fehler. Und die banalen Fehler, die sind dann die, warum ich dann vielleicht mein Recht doch nicht durchsetzen kann. Aber das schauen wir uns jetzt an.
Du hast eine Hitliste gewissermaßen zusammengestellt. Wie lautet denn die?
Ja, Rudi, tatsächlich bin ich auf 7 wirklich banale Fehler gekommen. Da wäre mal, dass der falsche Vertragspartner im Vertrag angegeben wird. Das wäre ungefähr so wie Stockerau-Stadt-Korneuburg oder falsches Kennzeichen. Ja. Also es ist nicht das, was ich eigentlich haben wollte, im Vertrag angegeben. Das zweite ist, dass ich eigentlich mich nicht genau erkundigt habe, wer überhaupt mein Vertragspartner ist. Das passiert und dann steht wer anderer im Vertrag drinnen, der aber eigentlich gar nichts mit dem Vertrag zu tun hat. Schauen wir uns dann auch genauer an. Das dritte, das auch immer wieder vorkommt, das ist häufiger bei Verträgen mit Privatpersonen, mit Endverbrauchern, wo dann vielleicht der Name der Frau statt des Mannes oder steht nur der Nachname drinnen oder es ist dann ein vielleicht nicht ganz gängiger Nachname wie Meier, Müller, Huber oder irgendwas, sondern ein etwas ausgefallenerer Nachname, der dann auch vielleicht noch falsch geschrieben ist und dann steht im Vertrag nur Familie XY und dann kannst du aussuchen, ist jetzt der Mann gemeint, ist die Frau gemeint, ist überhaupt wer anderer gemeint, weil vielleicht der Name auch noch falsch geschrieben ist. Also auch diese Dinge passieren recht häufig in der Praxis. Das wäre der dritte banale Fehler. Der vierte ganz banale Fehler liegt dann darin, dass das Geburtsdatum vielleicht nicht angegeben ist, weil ist ja nicht so wichtig, wann der Betreffende geboren ist, warum das vielleicht doch wichtig sein kann. Auf das werden wir dann kommen. Wenn wir schon bei so banalen Sachen wie dem Geburtsdatum sind, dann ist auch die Adresse oft falsch geschrieben. Das reicht vom falsch geschriebenen Straßennamen über eine falsche Hausnummer, aber auch eine falsche Stadt, wie auch wir hier gehabt haben, Korneuburgstadt. Stockerau oder Stockerau statt Korneuburg?
Streuner Salz in meinem
Ein Klassiker, den ich auch immer wieder sehe, ich bekomme einen Vertrag zum Einklagen und der ist nicht unterschrieben. Also und dann sagt der Vertragspartner, nee, Moment, wir haben ja gar keinen Vertrag geschlossen, gibt es keine Unterschrift.
Kommt auch in digitalen Zeiten wahrscheinlich deutlich öfter vor.
Ja. Und dann habe ich noch als 7. Punkt einen doch nicht so banalen Fehler, aber mir gefällt einfach die Zahl 7 und deswegen wollte ich noch unbedingt einen Punkt dazu nehmen. Das ist der fehlende Gerichtsstand und was das ist und warum die Gerichtsstandsvereinbarung für einen Unternehmer in der Praxis bei der Rechtsdurchsetzung wichtig ist. Auch das wollen wir uns anschauen.
Okay. Die 7 banalen Todsünden nach Magister Bernd Trappenmeier. Punkt 1, der falsche Vertragspartner. Falsch jetzt unter Anführungszeichen zu sehen. Wie kann es passieren, dass ich mit jemandem meinen Vertrag abschließe, mit dem ich eigentlich gar nicht möchte?
Ja, Das passiert, weil man schlampig oder unaufmerksam oder unachtsam ist. Man hat zum Beispiel als Vertragspartner ein Unternehmen und merkt nicht, dass dieses Unternehmen nicht nur ein Unternehmen ist, sondern dass es da vielleicht mehrere Gesellschaften gibt, dass das also so eine Unternehmensgruppe ist. Das muss jetzt nicht gleich die Signa sein, um den Elefanten im Raum loszulassen. Es gibt ganz viele Unternehmensgruppen, wo es halt mehrere Gesellschaften, mehrere GmbHs gibt, zum Beispiel im Immobilienbereich, da kommt das häufig vor. Und dann verhandelt man mit einer Person, der ist aber Geschäftsführer in der ersten, in der zweiten, in der dritten, in der vierten GmbH, deklariert sich nicht ganz genau, für welche dieser GmbHs das jetzt ist. Am Ende schließt man einen Vertrag, man schreibt vielleicht irgendwas hinein oder ein Beispiel, ja. Die XY oder ABC Immobilienverwaltungs GmbH gibt, sondern es gibt die XY Immobilienverwertungs GmbH.
Okay.
Ja. Und ich schaue da nicht genau und wir bezeichnen die vielleicht auch immer nur als XY Immobilien GmbH und im Vertrag steht dann drinnen XY Immobilien GmbH. Und jetzt ist weder die eine noch die andere richtig bezeichnet. Und dann wissen wir es oft wirklich nicht und wir kriegen dann, und das ist tatsächlich ein realer Fall, ich habe den ein bisschen abgewandelt, wir bekommen den dann zum Einklagen. Ja, und dann ist das Erste, was wir machen, ein Firmenbuchauszug und dann stellen wir mal fest, die XY Immobilien GmbH gibt es gar nicht.
Gibt es nicht.
Im schlimmsten Fall gibt es es vielleicht sogar. Und die war nicht gemeint, sondern es war die Immobilienverwaltung gemeint oder die Immobilienverwertung. Mhm. Ja, und dann klagen wir vielleicht hier eine Gesellschaft, die gar nicht der Vertragspartner hätte werden sollen und geworden ist. Und dann wird das auch eingewendet, wir sind nicht passiv klagslegitimiert. Und dann wird, statt dass wir über den Inhalt sprechen, also dass ich mein Geld zum Beispiel bekommen möchte vom Kunden, wird dann darüber gestritten vor Gericht, monatelang, teilweise sogar jahrelang, ob ich überhaupt den richtigen Kunden geklagt habe.
Also spielen wir ein bisschen Ping-Pong sozusagen.
Genau.
Und was empfiehlst du da dagegen?
Genau zu schauen und auch den Vertragspartner, den Repräsentanten, die Person, mit der ich den Vertrag verhandle und abschließe, mit dem Geschäftsführer, den wirklich zu fragen, naja, wer ist jetzt die betreffende Gesellschaft, wie heißt die genau, Firmenbuch abfragen, ins Firmenbuch hineinschauen. Das sind also die Sachen, die sollte ich auf jeden Fall machen.
Sich ein bisschen erkundigen über dieses Konstrukt oder die möglichen Firmen, googeln. Reicht
natürlich, ja, natürlich ist das der erste Punkt, dass ich da mal google, weil auch da kann es sein, dass ich recht gute Ergebnisse erhalte. Mhm. Es gibt so etwas wie das Firmen A bis Z bei der Wirtschaftskammer, dort kann ich hingehen. Ja. Also das heißt, ich kann bei der WKO auf die Seite gehen, Firmen A bis Z, und dort kann ich auch nur einen Teil des Namens eingeben und bekomme dann auch alle möglichen Unternehmen, die es da gibt und alle Gesellschaften, die es da gibt. Also das ist eine Möglichkeit, googeln natürlich, und wenn ich schon beim Internet bin, dann würde ich auf alle Fälle auch auf die Webseite des Unternehmens schauen und dort ins Impressum hineinschauen. Und dann sehe ich dort vielleicht auch, dass das eine Unternehmensgruppe ist. Und dann kann ich auch noch einmal nachfragen, wer ist jetzt eigentlich konkret mein Vertragspartner?
Und wenn diese Webseite entsprechend schlampig gestaltet ist, gar kein Impressum hat oder sonst irgendwas, dann denke ich mal drüber nach, ist das überhaupt ein Vertragspartner für mich?
Ja, genau.
Genau. KSV? Ist das auch eine mögliche Informationsquelle?
Unbedingt, gerade wenn es um wichtige Verträge geht. Also wenn wir jetzt schon über Immobilien und Baubranche und solche Sachen gesprochen haben, wenn es da um größere Beträge geht, würde ich mich unbedingt auch darüber informieren beim KSV. Wie schaut es denn überhaupt mit der Bonität, mit dem Rating des betreffenden Unternehmens aus? Also das ist dann natürlich schon nicht mehr sehr banal. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschritten, aber es verhindert die Prozesse, weil wenn ich von vornherein schon weiß, dass ich mit dem betreffenden Kunden besser keinen Vertrag abschließe, dann kann es auch nachher gar nicht zu einem Rechtsstreit kommen.
Der zweite Punkt, den du genannt hast, war falscher Ansprechpartner, falsche Ansprechperson im Unternehmen, mit dem ich einen Vertrag abschließen will, weil wir gerade bei GmbHs waren. Wer darf dort überhaupt etwas unterschreiben? Ja. Wer weiß wovon? Wer ist zeichnungsberechtigt? Ja. Ich nehme an, da kommt ja auch so einiges unter.
Da kommt mir tatsächlich immer wieder einiges unter. Und ganz klar geregelt ist, vertretungsbefugt für eine GmbH ist der Geschäftsführer oder sind die Geschäftsführer. Und auch da empfiehlt sich der Blick ins Firmenbuch. Wer ist denn überhaupt Geschäftsführer? Gibt es einen Geschäftsführer? Gibt es mehrere Geschäftsführer? Wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, kann es durchaus sein, dass die nicht Einzelvertretung befugt sind. Also auch da habe ich mitunter ein Problem, wenn tatsächlich der richtige Geschäftsführer unterschrieben hat, aber er darf nicht allein unterschreiben, sondern er braucht eine zweite Unterschrift von einem anderen Geschäftsführer. Auch dann ist der Vertrag nicht gültig zustande gekommen und letztendlich kann ich es nicht einklagen und habe Probleme damit, mein Geld zu bekommen. Also auf alle Fälle auch hier wieder ins Firmenbuch schauen. Mhm. Im Zweifel muss der Geschäftsführer unterschreiben. Das kann natürlich sein, wenn das jetzt nicht so ein bedeutender Vertrag ist und das Unternehmen ist größer, dann wird das nicht alles immer vom Geschäftsführer unterschrieben. Dann können das auch andere Personen unterschreiben. Dann kann es Prokuristen geben, die stehen auch im Firmenbuch. Oder Handlungsbevollmächtigte, die stehen nicht im Firmenbuch. Oder einfach sonstige Personen, die eine entsprechende Vollmacht haben. Dann muss ich mir die aber auch zeigen lassen, weil wenn dann im Nachhinein behauptet wird, na, da hat irgendwer was unterschrieben, aber der darf das gar nicht unterschreiben, der hat gar nicht die entsprechende Vollmacht, habe ich wieder das Problem, jetzt muss ich jemanden klagen, jetzt muss ich da vielleicht eine Anscheinsvollmacht, eine Duldungsvollmacht oder was auch immer nachweisen. Ich bin als Kläger plötzlich in einer passiven Rolle, in einer Verteidigungsrolle, in die ich nicht kommen möchte. Wenn ich was einklagen möchte, dann will ich aktiv sein und dann will ich nicht dann darüber streiten müssen, ist der Vertrag überhaupt gültig zustande gekommen.
Also dieses bisschen mehr Aufwand zu schauen, wer darf überhaupt unterschreiben, wer ist ein berechtigter Partner, zahlt sich im Ernstfall jedenfalls aus.
Unbedingt, genau.
Wenn ich jetzt aber nicht unbedingt im B2B-Bereich unterwegs bin, ich bin mehr im B2C-Bereich tätig, meine Kunden sind Verbraucher, bei denen schaut es ja wieder komplett anders aus.
Genau, auch da gibt es aber wieder so einen klassischen Fall, so ähnlich wie bei der einen GmbH und der anderen GmbH, die ähnlich heißen. Hier haben wir dann den Fall, dass wir zum Beispiel einen Familiennamen haben, aber keinen Vornamen, dann wissen wir nicht, ist der Vertrag jetzt mit dem Mann oder mit der Frau geschlossen worden oder mit dem Vater oder mit dem Sohn oder der Tochter. Okay. Wer ist jetzt hier mein Vertragspartner? Kommt manchmal aus dem Vertrag nicht klar heraus. Ein Klassiker ist, es wird irgendwas bestellt, Möbel zum Beispiel, für ein Haus und die Frau bestellt es, steht dann aber nicht Frau sowieso, sondern Familie sowieso. Ja. Es wird nichts unterschrieben und dann gibt es nur eine Adresse und möglicherweise ist im Grundbuch sind beide eingetragen, dann weiß man wieder nicht, für wen war das Ganze eigentlich. Also es ist schon in der Praxis immer wieder vorgekommen, dass dann unklar war, wer ist überhaupt jetzt mein Vertragspartner. Auch hier empfiehlt es sich eben, ganz genau die Daten anzuführen im Vertrag, wer ist jetzt tatsächlich mein Vertragspartner und auch wirklich nachzufragen, habe ich den Namen auch richtig geschrieben, schreibt man das so oder anders. Bei Müller wird es das Problem nicht geben oder bei Huber, aber bei Meier gibt es da oft schon Diskrepanzen und bei noch komplizierteren Namen natürlich umso mehr.
Wenn ich das so zum ersten Mal höre, denke ich mir, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ist das wirklich so haarig? Ich meine, es bleibt in der Familie oder ein falscher Buchstabe, ein Meier mit AY statt mit AI kann doch nicht wirklich das Problem sein. Deine Praxis spricht eine andere Sprache.
Naja, tatsächlich, also wenn jetzt der Meier mit AY statt mit AI geschrieben worden ist, aber klar ist aufgrund des Vornamens, wer gemeint ist, dann wird das jetzt nicht das große Problem sein. Aber wenn dann nicht klar ist, wer gemeint ist, dann und das kommt dann wirklich vor, dann habe ich das Problem, dass mir einer vielleicht sagt, den ich geklagt habe, ja, ich habe das gar nicht bestellt, das war ich nicht, ich bin nicht der Vertragspartner. Und im schlimmsten Fall, auch das ist schon passiert, klage ich dann den anderen und der sagt mir das Gleiche und ich habe dann möglicherweise sogar zwei Klagen, die ich verloren habe.
Etwas, das da helfen kann, ist das Geburtsdatum der Kundin, des Kunden.
Genau, sollte ich auf alle Fälle haben. Am besten ist es, wenn ich mir einen Ausweis zeigen lasse von dem Kunden, weil dort steht alles, also wenn das ein amtlicher Lichtbildausweis ist, da steht der volle Name drinnen, da kann ich in der Regel davon ausgehen, dass der Nachname richtig geschrieben ist und dort habe ich in der Regel auch ein Geburtsdatum dabei. Das Geburtsdatum brauche ich unbedingt. Warum könnte man jetzt sagen, brauche ich ein Geburtsdatum? Wenn wir eine Klage einbringen müssen, dann sollten wir das Geburtsdatum angeben können, vor allem dann, wenn dann später eine Exekution notwendig ist, weil dann kann ich ohne Geburtsdatum leider keine Gehaltsexekution zum Beispiel beantragen. Dann muss ich unbedingt das Geburtsdatum angeben. Also auf alle Fälle, wenn ich mit einem Vertragspartner einen Vertrag abschließe, der eine natürliche Person ist, ein Mensch, dann Ausweis zeigen lassen, Ausweis kopieren, schauen, dass das Geburtsdatum klar ist, dann soll es kein Problem geben.
Und wenn ich meine Kundenbeziehung pflegen möchte und ich habe das Geburtsdatum, dann kann ich auch zum Geburtstag gratulieren.
Kann immer ich wieder. Zum Geburtstag gratulieren, freut sich der Kunde auch, sofern das ein guter Kunde ist, der meine Rechnung bezahlt.
Das war Punkt 4 der 7 Punkte des Bernd Trabmeier. Punkt 5, unvollständige Adressen führen auch immer wieder zu Problemen, also vollständige Adresse jedenfalls in den Vertrag schreiben.
Auf alle Fälle. Und auch wirklich schauen, stimmt die Adresse? Also auch da kann man ja mittlerweile auf Google Maps schauen, gibt es die Adresse überhaupt? Ist die Adresse richtig? Und dann auch nachprüfen oder auch einen Meldezettel anschauen, dass ich da wirklich die richtige Adresse habe.
Es gibt Adressen, wo es nicht wirklich so einfach ist. Wohnblöcke,
genau.
Verdichteter Wohnbau, wie es so schön heißt. Viele Adressen, die sehr ähnlich klingen, führt wahrscheinlich immer wieder zu Problemen.
Genau. Führt zu Problemen, dann können wir Meldeanfragen machen, um die richtige Adresse herauszufinden. Aber auch da gibt es immer wieder in der Praxis Probleme. Also es kommt gar nicht so selten vor, wie man vielleicht glauben möchte, dass jemand gar nicht gemeldet ist. Also ich habe einen Vertragspartner, der gibt mir eine Adresse, der gibt mir ein Geburtsdatum. Ich kann nicht zustellen, weil die Adresse irgendwie doch falsch ist oder der nicht mehr dort wohnt, obwohl er zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses dort gewohnt hat. Dann mache ich eine Meldeanfrage und stelle fest, der ist überhaupt nirgends gemeldet. Oder ich mache eine Meldeanfrage und jetzt sind wir bei dem Meier mit AY statt dem AI.
Ja.
Ich mache eine Meldeanfrage mit dem AY und da kommt heraus, nein, der Herr Meier ist nicht gemeldet. Ja, weil er nämlich nicht Meier mit AY heißt, sondern mit AI. Und mit AI hätte ich ihn gefunden, mit AY nicht. Also daher, auch von daher brauche ich wirklich den konkreten, genauen Namen. Und da kann ich nur noch einmal appellieren, es ist so einfach, sich einen Ausweis geben zu lassen und den zu kopieren.
Ja. So eine Abfrage beim zentralen Melderegister für die, die es noch nie gemacht haben, weil sie es noch nie gebraucht haben oder einfach bis jetzt, vorsichtig ausgedrückt, zu gutgläubig oder zu naiv waren, wie kompliziert ist die?
Nein, überhaupt nicht. Also man braucht dazu natürlich einen Zugang. Als Rechtsanwalt zum Beispiel habe ich einen Zugang und ich brauche einen Grund, um in das Register hineinzuschauen. Also zum Beispiel, weil ich eine Klage einbringen möchte. Und dann kostet das 4 Euro und das war's.
Also wenn ich auf Nummer sicher gehen möchte bei einem Vertragsabschluss, ich gehe zum Anwalt meines Vertrauens, der checkt das für mich. Was er vielleicht auch checken kann, sind Unterschriften. Gleich der nächste Punkt auf deiner Sündenliste.
Ja, wir haben es gesagt, also es kommt immer wieder vor, dass ich dann Verträge einklagen soll und der Mandant schickt mir dann den Vertrag oder ich sage, bitte schicken Sie mir den Vertrag, ich bekomme ihn. Und dann sehe ich, der ist ja nicht unterschrieben. Blanko. Und dann frage ich, bitte, könnte ich auch das unterschriebene Exemplar bekommen? Nein, das wurde nie unterschrieben. Wir haben uns zwar auf alles geeinigt, aber am Schluss war das Ganze dann mündlich oder wir haben den Vertrag fix fertig gemacht, aber am Ende wurde er nicht unterschrieben. Wir haben aber trotzdem geliefert und jetzt wollen wir unser Geld haben. Da kann ich natürlich im Nachhinein nichts mehr machen. Wenn der Vertrag nicht unterschrieben ist, ist er nicht unterschrieben. Kann man natürlich dann wieder damit argumentieren, naja, wenn da letztlich auch die Lieferung erfolgt ist und so weiter. Aber auch das, ich bin schon wieder in einer Verteidigungsrolle, die will ich nicht haben. Ich will mein Geld einklagen, ich will aktiv sein. Also bitte, wenn ich schon einen Vertrag, einen schriftlichen Vertrag aufsetze, na dann bitte auch unterschreiben lassen. Und da ist auch ein Punkt, es bedarf für verschiedene Dinge einer speziellen Unterschrift. Es gibt Verträge, die müssen notariell beglaubigt sein. Zum Beispiel, dann muss ich mich auch vorher erkundigen, kann ich das einfach so unterschreiben, da brauche ich da eine notarielle Beglaubigung. In der Regel brauche ich sie nicht. Also da reicht eine einfache Unterschrift. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, kurze Frage, kann der Vertrag auch einfach unterschrieben werden?
Bei Verträgen, die als E-Mail-Anlage hin und her geschickt werden, reicht eine eingescannte Unterschrift?
Besser als gar nichts, wenn es per E-Mail hin und her geschickt wird. Wichtig ist, dass dann die Unterschrift letztendlich irgendwann einmal von beiden Vertragsparteien auf einem Dokument drauf ist oder dass zumindest der Text, der unterschrieben worden ist, auch wenn es zwei getrennte Unterschriften sind, also eine Unterschrift auf einem und eine Unterschrift auf einem anderen Dokument, war, dass der Text der gleiche ist, weil auch das kommt immer wieder vor. Es wird ein Vertrag verhandelt. Im Zuge der Vertragsverhandlungen gibt es mehrere Vertragsfassungen. Irgendwann mal wird eine unterschrieben, der andere unterschreibt eine andere und dann stellt sich die Frage, welche Vertragsfassung ist jetzt die gemeinsame.
Und wenn mehrere Personen oder mehrere Parteien beteiligt sind, dass euch wirklich alle unterschreiben, ist wahrscheinlich auch so ein Punkt.
Natürlich, wenn das jetzt mehrere Personen betrifft und das Unterschreiben von 4, 3, dann stellt sich die Frage, zum einen, ist der vierte tatsächlich auch Vertragspartner geworden, kann ich den mitklagen oder kann ich nur die 3 klagen? Und im schlimmsten Fall, wenn sich vielleicht herausstellt, es müssen aber, weil das eine Gesamthandschuld ist, alle unterschreiben und es haben aber nur 3 von 4 unterschrieben, kann es sogar sein, dass die 3, die unterschrieben haben, nicht an den Vertrag gebunden sind. Also auch hier, wenn ich mehrere Vertragspartner habe, ganz genau schauen, wer sind die Vertragspartner und dann müssen auch tatsächlich alle unterschreiben.
So trivial es klingt. Unterschreiben, es führt offensichtlich immer wieder zu Problemen.
Genau.
Punkt 7 deiner Liste, der, wie du im Vorgespräch gesagt hast, vielleicht nicht wirklich wichtigste Punkt, aber ein Punkt, der sehr viel Zeit und Kosten ersparen kann im Ernstfall, der Gerichtsstand.
Genau. Da müssen wir vielleicht einmal kurz erklären, was überhaupt der Gerichtsstand ist. Gerichtsstand ist der Ort, wo ich die Klage eben einbringen kann. Das muss ich im Vertrag nicht unbedingt regeln, weil für die Gerichtsstände gibt es ein Gesetz, das ist die Jurisdiktionsnorm, die sagt mir, wo ich meine Klagen einbringen muss. Also wenn ich einen Kunden klage und ich habe nichts anderes vereinbart, dann ist klassischerweise so, dass ich den Kunden dort klage, wo er seinen Wohnsitz hat oder, wenn es ein Unternehmen ist, wo dieses Unternehmen ihren Sitz hat.
Das kann jetzt ganz weit weg
das
sein.
Das kann jetzt aber ganz weit weg sein. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das österreichweit tätig ist oder vielleicht sogar international tätig ist, dann kann es sein, dass ich meine Klage in Vorarlberg einbringen muss, wo ich in Wien sitze oder umgekehrt, oder ich muss sie vielleicht sogar in Deutschland oder in der Schweiz oder sonst irgendwo einbringen, weil ich nicht bedacht habe, dass ich den Gerichtsstand vereinbaren kann. Also es ist möglich, im Vertrag einen Gerichtsstand zu vereinbaren. Und natürlich ist der Klassiker, ich versuche, zu einem Gerichtsstand zu kommen, wo ich in der Nähe bin. Also dass ich, wenn ich also in Wien zum Beispiel beheimatet bin, dann suche ich meinen Gerichtsstand in Wien aus. In meinem Fall in Korneuburg suche ich mir den Gerichtsstand Korneuburg aus und ich gehe nicht auf den Gerichtsstand des Kunden. Da ist nur zu berücksichtigen, ist mein Kunde Endverbraucher? Geht das nicht. Dann kann ich das nicht machen. Also das im B2C-Geschäft ist das nicht möglich. Dort kann ich nur als Gerichtsstand vereinbaren, wo der Kunde auch seinen Wohnsitz hat oder seinen Arbeitsort. Also auch das geht, wenn das ein Pendler ist, könnte ich auch den Arbeitsort nehmen. Aber bei Unternehmen, also im B2B-Geschäft, kann ich den Gerichtsstand vereinbaren und sollte, muss ich den Gerichtsstand vereinbaren, damit eben ich zu meinem Gericht komme, das bei mir in der Nähe ist. Hat mehrere Vorteile. Wenn ich öfter klage, muss ich nicht jedes Mal woanders hinfahren. Ich habe keine Reisekosten, im schlimmsten Fall Nächtigungskosten. Es ist einfach wesentlich teurer, woanders hinzufahren.
Jede Menge Zeit, natürlich, die drauf geht.
Ja, und jetzt stell dir vor, das Ganze ist noch vielleicht in Deutschland oder in England. Oder das ist dann ganz schlimm. Also Gerichtsstand gehört auf alle Fälle in den Vertrag hinein, zumindest in einem B2B-Vertrag. Und da sind wir jetzt noch einmal beim Thema Unterschrift. Eine Gerichtsstandsvereinbarung muss immer zwingend unterschrieben sein. Das heißt, wenn ich klassische Fälle, die ja auch immer wieder zu uns kommen, wenn ich allgemeine Geschäftsbedingungen habe und habe dort in den allgemeinen Geschäftsbedingungen im Grunde genommen alles geregelt und auch zum Beispiel den Gerichtsstand und ich vereinbare dann individuell mit dem Kunden nur mehr, was weiß ich, ein Auftrag, Auftragsbestätigung und überall steht drinnen, im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, das ist wunderbar, dann gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ich muss nicht jedes einzelne Detail im Vertrag regeln. Es wird dann der Auftrag unterschrieben, es wird die Auftragsbestätigung unterschrieben, aber die Gerichtsstandsvereinbarung ist nicht unterschrieben worden, weil die steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und ist somit ungültig, weil eine Gerichtsstandsvereinbarung unterschrieben sein muss. Also wenn ich sowas habe, dann entweder die Gerichtsstandsvereinbarung in den Auftrag, in die Auftragsbestätigung hineinnehmen und unterschreiben lassen oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen unterschreiben lassen. Aber auch das ist etwas, das mir ganz oft unterkommt, dass wir dann, obwohl wir allgemeine Geschäftsbedingungen haben, also ein Kunde hat und da eine Gerichtsstandsvereinbarung drinnen steht, dass wir es trotzdem nicht am vereinbarten Gerichtsstand einklagen können, weil die Vereinbarung nicht unterschrieben ist.
Alles klar. Das war sie also, die Hitparade, die 7 banalsten Fehler, die dem Bernd Trappmeier in seiner Praxis, in seiner langjährigen, immer wieder unterkommen. Ist im Prinzip egal, ob das jetzt tatsächliche Unternehmen, Unternehmer sind oder Selbstständige, die du ja so gerne und richtig unterscheidest. Die Zeit, einen Vertrag richtig abzuschließen, richtig zu formulieren und auf all diese 7 Banalitäten zu achten, die zahlt sich jedenfalls aus.
Natürlich, auf alle Fälle, ja.
Es ist ein Vertrag oft etwas Langweiliges und nicht jedermanns und nicht jeder Fraus Sache, aber es ist notwendig, ganz einfach.
Es ist notwendig, es ist für den letztendlich Geschäftserfolg entscheidend, kann entscheidend sein, weil wenn ich öfter mein Geld nicht bekomme und das sind vielleicht größere Beträge, dann kann das schon den Geschäftserfolg massiv beeinträchtigen. Und es ist so einfach und auch Verfahren werden viel billiger und schneller fertig, als wenn ich mich ganz lang erst um Banalitäten herumstreiten muss, um zu klären, wer ist überhaupt mein richtiger Vertragspartner. Also wenn das von vornherein abgeschnitten ist oder auch der Gerichtsstand klar ist, dann kann ich viel schneller letztendlich auch zu meinem Geld kommen und habe nicht die ganzen Probleme, mit denen ich mich eigentlich gar nicht herumstreiten will und die nicht notwendig sind, die ich vermeiden kann.
Dankeschön, Bernd. Damit sind wir am Ende dieser Folge des Rechtsstandpunkt-Podcasts. Wenn er dir gefallen hat, liebe Hörerin, lieber Hörer, dann abonniere ihn sehr gerne. Das geht ganz einfach. Du gehst auf folgende Webseite.
Auf www.rechtsstandpunkt.at. Dort kann man den Podcast anhören direkt und auch abonnieren oder auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, wie iTunes, wie YouTube etc.
Und natürlich freuen wir uns auch über positive Rückmeldungen, über Likes und was so alles an Möglichkeiten da ist, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Das war es, wie gesagt, für heute. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Wir, das sind
Bernd Trattmeier
und Rudi Schwarz. Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.